You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen bei den Antifa-Nachrichten für den 21. Dezember 2023. Und heute etwas anderes Format.
Genau, heute mit einem Jahresrückblick und vielleicht einem Jahresausblick für das Jahr 2024.
Naja, vor allem die Zielsetzung, einen Ausblick zu machen, ein Gucken, was steht an, aber vor allem natürlich trotzdem auch mit einigen aktuellen Meldungen, die das Ganze irgendwie so ausgelöst haben, worüber wir sprechen wollen. Und wir werden trotzdem auch über Opferrechte Gewalt der letzten Woche sprechen. So ganz anders wird es nicht, aber vielleicht doch ein kleines bisschen anders. Dementsprechend fangen wir gleich an mit einer der wichtigen Nachrichten der letzten Woche, die im Raum stand und die auch so ein bisschen Auslöser ist, drüber nachzudenken, was nächstes Jahr eigentlich passiert. Und wir wandern ins schöne Sachsen.
Die Wanderung ins schöne Sachsen, für manche schön, für andere unschön, denn es kam zu einem vielleicht sogenannten Dammbruch, wie er in den deutschen Medien immer betitelt wird. In anderen Medien wird er schon so als Normalzustand, als drohender Normalzustand gezeichnet. Ein erster AfD-Oberbürgermeister wurde jetzt in Pirna gewählt. Pirna ist so ein 40.000 Einwohner in Kreisstadt südöstlich von Dresden gelegen. Und tatsächlich gab es in Sachsen-Anhalt schon den ersten AfD-Bürgermeister in Ragun-Jesnitz nach einer Wahl im Juni. Also nicht ganz der Dammbruch, aber ein Dammbruch, nämlich Oberbürgermeister. Das heißt mehr Kompetenzen, nee, nicht mehr Kompetenz, sondern mehr Menschen, die
Ämter regiert werden. Vor allem und halt dann auch die Regierung stellen. Ich fand es beim Zuschauen sozusagen bei der Nachrichtenlage, fand ich, hat das Ganze ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit bekommen, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall. Ich habe auch einen WDR-Bericht mir angeschaut, in dem Parteilose für die AfD angetretene Tim Lochner, der vormals auch bei der CDU war, gesagt hat, seine erste Amtshandlung wird sein, was ja voll das AfD-Narrativ ist, vom Dienstwagen auf den Privat-PKW umzusteigen.
Ich weiß nicht wirklich, warum das relevant ist.
Genau, mein Punkt. Und natürlich historisch auch geladen, der Ort. Das internationale Auschwitz-Komitee hat reagiert auf die Nacht mit Sorge. 1940 und 1941 haben hier nämlich Nationalsozialisten in einer sogenannten Heil- und Pflegeanstalt 14.000 vorwiegend psychisch kranke und geistig behinderte Menschen ermordet.
Und tatsächlich ist es ja aber auch eigentlich jetzt keine so große Nachricht, dass irgendwo ein Bürgermeister gewählt wird, aber es ist halt insofern mit dem Blick dann eben aufs kommende Jahr 2024 deswegen relevant, weil wir Wahlen anstehen haben, Kommunalwahlen und Landtagswahlen am 9. Juni.
Genau.
Finden die statt und meines Wissens auch Europawahlen.
Ja, am 9. Juni wird auch aufgerufen, zum Europäischen Parlament zu wählen, bundesweit natürlich.
Und das heißt natürlich, dass da dann wieder Stimmen auch wahrscheinlich an die AfD gehen werden, vielleicht auch an andere rechte Parteien oder sogar Rechtsaußenparteien. Und wenn da mehr Stimmen hingehen, verändert das natürlich auch, wie regiert wird, was regiert wird und welche Themen gesetzt werden und auch welchen Spielraum und welche Möglichkeiten antifaschistische Politik eigentlich noch hat.
Aus der politikwissenschaftlichen Perspektive darf man das gar nicht unterschätzen, was diese Kreistage, die in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt gewählt werden, aber auch so Stadträte, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Verbandsgemeinderäte, was die alles ausmachen für lokale Politik.
Vielleicht auch ganz kurz, die Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen und Thüringen stehen an, einfach damit das mal so einmal klar ist. Die Kommunalwahlen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, wenn wir uns anschauen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen Landtagswahlen, das heißt natürlich, das sind drei Bundesländer, wo momentan die AfD relativ hohe Umfragewerte hat. Das heißt, davon ist auszugehen eigentlich, dass wenn hier nicht was getan wird oder sich was verändert im politischen Diskurs und der politischen Meinungsmache in der Bundesrepublik Deutschland, dass hier eine höhere Beteiligung von rechtspopulistischen und rechtsaußen und im Falle von Thüringen tatsächlich auch von einem Faschisten möglicherweise gestärkt wird.
Ja, definitiv. Da können wir auch mal reinhören, was David Begrich dazu gesagt hat, wie man eigentlich WählerInnen zurückholen kann oder eben auch nicht.
Genau, weil eben das ja jetzt die Frage ist, so wie blicken wir auf diese Wahlen, die dann anstehen? Was kann antifaschistische Politik da machen? Hier hören wir seine Stimme.
Das kann man moralisch so oder so finden, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht, sondern mir geht es eher um die Frage, was ist wirksam oder nicht. Und der Grund, warum das nicht mehr wirksam ist, ist, dass die relativ homogenen Wählermilieus auch auf der rechtskonservativen Seite sich aufgelöst haben, sich radikalisiert haben, sich diversifiziert haben und es eben mit der AfD inzwischen und auch mit Teilen der Freien Wähler, nicht überall in der Bundesrepublik, aber mancherorts schon, ein politischer Akteur sozusagen gefunden hat, der sehr erfolgreich darin ist, die Konservativen rechts zu überholen. Ne? Also die fahren auf der Autobahn schon sozusagen mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und dann kommen die und fahren dann nochmal schneller und auf der rechten Spur.
Was natürlich deswegen auch relevant ist, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die CDU sich gerade politisch aufstellt in den letzten Monaten, dass hier ganz klar versucht wird, nochmal am rechten Rand Wählerstimmen zu gewinnen, obwohl das eine Strategie ist, die noch nie aufgegangen ist. Ich weiß auch echt nicht, warum immer wieder diese Idee aufkommt, dass man genau das machen könnte. So, die letzte Person, die damit erfolgreich hatte, war Franz Josef Strauß.
Tatsächlich ging es im Gespräch auch öfter nochmal um Franz Josef Strauß und um diese berühmte Brandmauer gegen rechts, die sich aus seiner soziologischen, politikwissenschaftlichen Sicht nicht hält. Die geht nicht. Also es gibt kein konservatives mit rechterer Politik gibt es kein konservatives Abschöpfen von WählerInnenstimmen.
Sondern stattdessen wählen die Leute das Original. Das ist ja immer die Formulierung dabei. Aber ja, was macht man dann? Das ist ja eigentlich die Frage sozusagen. Wenn wir die WählerInnen nicht zurückholen können, was ist die Reaktion darauf? Und das ist der Punkt, glaube ich, wo die meisten von uns so ein bisschen ratlos sind.
Ja, Wegrich hat da zwei Sachen zugesagt. Er hat gesagt, einmal kann man so eine institutionelle Notbremse ziehen und überlegen, ob die funktioniert. Oder man muss sich halt Gedanken machen, was passiert denn wirklich, wenn die AfD an der Regierung beteiligt ist? Was ist der Schaden? Wie kann man den eingrenzen oder halt abwenden?
Ist jetzt die Notbremse noch vor der Regierungsbeteiligung?
Ja.
Also tatsächlich einfach kann ich die institutionelle Notbremse ziehen, bevor die Wahlen praktisch jetzt stattfinden werden schon?
Nein, das nicht.
Okay, also es bezieht sich jetzt nicht zum Beispiel darauf, dass ja in Sachsen gerade erst praktisch parallel zu dieser Oberbürgermeisterwahl, die AfD als gesichert rechtsextreme Partei eingestuft wurde vom Verfassungsschutz, was ja so institutionelles Mittel ist, sondern was anderes.
Es bezieht sich dann eher, was zum Beispiel eine Verwaltung tun könnte oder ob sie die möglichen Schritte einleiten kann, die möglichen Verteidigungen der Demokratie bieten kann.
Und das heißt, die entscheidende Frage wird sein, ob die demokratischen Institutionen die Kraft haben, in case of emergency zur Notbremse zu greifen. Das heißt also, sich Mechanismen zuzulegen, die nicht nur in ihren institutionellen Regeln, aber eben auch in ihren institutionellen Regeln bestehen, die dafür sorgen, dass das nicht passiert.
Jetzt ist natürlich die Frage, was sind das für Notbremsen, die es gibt? Ein Thema, das wir ja auch schon behandelt hatten dieses Jahr, mehrfach glaube ich sogar, ist tatsächlich so etwas wie die Stiftungsgesetzlage für die Parteistiftungen. Also wie werden eigentlich Stiftungen finanziert von Steuergeldern, unter welchen Kriterien das da eingeführt werden soll, dass das tatsächlich auch an demokratischen Werten verknüpft wird und nicht einfach nur an, ja, die Partei ist halt im Bundestag.
Da gibt es natürlich auch Gegenwind gegen, nämlich neulich erst der Sächsische Rechnungshof, der gesagt hat, also der Sächsische Rechnungshof, das ist das Finanzorgan, das auf Landesebene Ausgaben von Sachsen prüft, die kritisiert haben, dass Vereine, ich zitiere, aktiv und bewusst auf die Politik und ihre Akteure Einfluss nehmen. So ein spannendes Verständnis von Stiftungs- oder Vereinsarbeit, Vereinswesen, finde ich, steckt dahinter. Es wird auch kritisiert, vor allem Positionierung zu Asyl- und Migrationspolitik und Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, aber auch zu Corona-Protesten sowie Innenpolitik, zum Beispiel Verfassungsschutz, Polizei. Alles auch linke Themen.
Das ist eigentlich ein spannendes Demokratieverständnis, dass Meinungsbildung plötzlich das Gegenteil sein soll von...
nicht im Verein stattfinden soll anscheinend.
Das heißt, das ist tatsächlich eine Baustelle, wo interveniert werden müsste, um zu sagen, nein, genau das ist demokratische Meinungsbildung und das Ganze auch Mitgestaltung und Vorantreiben, solche Sachen zu machen und sich zu positionieren und Stellung zu beziehen.
Genau, ein Ausdruck von so einem Anliegen ist zum Beispiel auch der Verein Polylux. Wir haben dieses Jahr mit diesen geredet. Erst vor ein paar Wochen, der Verein, der versteht sich so als Initiative gegen den Rechtsruck im Osten über Fördermitgliedschaften, Spenden für basisdemokratische Initiativen, werden dann Spenden an Vereine ermöglicht und ja, es wird dann halt Menschen, die gegen Rechtsruck im Osten sind, Mittel an die Hand gegeben, sich zu engagieren, Haltung zu zeigen und die haben das natürlich kritisch eingeordnet.
wenn wir dann so drauf schauen, was bedeutet das aber für Gruppen oder für so Organisationen, Vereine, die sich engagieren im Osten, dann ist die Gefahr einfach, dass dadurch durch den sich stärkenden oder verstärkenden Rechtsruck Gelder weniger werden. Das ist einfach so eine ganz praktische Gefahr, weil konservative Parteien, CDU etc. halt darüber entscheiden, wer Geld bekommt und dann einfach auch Gelder streichen, beziehungsweise auch vermehrt so inhaltliche Angriffe passieren, also dass Stadträte, Kommunen, so diese Kleinstparlamente wirklich auch namentlich über Vereine dann debattieren und auch dann in den jeweiligen Gremien einfach hetzen. Diese Förderung dann wegfällt, weil sie halt eben unliebsam sind oder einfach halt Themen ansprechen, die ja dann da Menschen nicht so passen, sag ich mal. Genau.
Das ist also ein Problem, es braucht Geld für Vereinsarbeit, für demokratische Arbeit und das wird immer schwieriger, da an Fördertöpfe ranzukommen. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig ja auch tatsächlich gibt es institutionell weniger Geld in Zukunft, weil die Linksfraktion gibt es nicht mehr. Und das mag jetzt vielleicht so verkürzt so ein bisschen so her, warum, das hat doch nicht mit Geld zu tun jetzt für meinen lokalen Verein oder so, aber tatsächlich hängt ja an so einer Partei, die sich ja auch ganz bewusst als zivilgesellschaftlicher Akteur positioniert, auch eine Parteistiftung, die Veranstaltungen macht und finanziert und auch sehr viel ermöglicht, was überhaupt jetzt nicht unbedingt zum normalen so Parteiverständnis dazugehört, sondern einfach zur Bildung beitragen soll. Und natürlich sind auch über die Posten in den jeweiligen Parlamenten oder auch gar Regierungen, sofern das noch der Fall ist irgendwo, auch Gelder da, um Sachen umzusetzen. So. Und das fällt nun zumindest auf Bundesebene erstmal weg. Und wird auch erstmal so bleiben bis zur nächsten Bundestagswahl. Die Frage ist halt, wie verändert sich das auch nochmal bei den nächsten Kommunalwahlen? Und da ist vielleicht auch so eine offene Frage eigentlich, wie gehen wir eigentlich um mit der Frage, braucht es eigentlich eine linke Oppositionspartei sozusagen jenseits von Grünen und SPD? Wobei natürlich auch die Stiftungen von Grünen und SPD und auch da Abgeordnete auch Gelder in spannende Projekte stecken. Das wollen wir jetzt nicht ganz unterschlagen. Mhm.
Ja, was man da auch nicht vergessen darf an der Stelle ist, dass es auch dann einfach, wenn es keine Linke mehr im Bundestag gäbe, also die Bundestagswahl wäre dann erst 2025, dass es halt auch weniger mediale Aufmerksamkeit gäbe. Also eine Tagesschau, ein MDR wird nicht mehr so viele linken Politiker anfragen, PolitikerInnen, wenn die nicht mehr in den Parlamenten sitzen. Und in den Umfragewerten im Osten sieht es schlecht aus. Thüringen, ein Stammland, sieht sehr schlecht aus. Aber man darf halt auch nicht unterschlagen, dass es halt auch Gegenbewegungen gibt. So zum Beispiel die Initiative Wir jetzt hier aus zivilgesellschaftlichen Engagement heraus haben sich Einzelpersonen und Organisationen zusammengeschlossen, um geschlossen in die Linke einzutreten und Leerstellen zu führen, um eine Basis aufzubauen, um die Partei wieder größer zu machen, um diesen parlamentarischen Arm zu stärken.
Das ist also auch eine Form, was sozusagen anstehen könnte, das nächstes Jahr wieder verstärkt diese zwei Ebenen mitzudenken. Das ist nämlich ganz häufig ja in linken Diskursen heißt es immer entweder pro Partei oder pro Revolution oder so ähnlich, was aus meiner Perspektive zumindest eine theoretische starke Verkürzung ist von wie eigentlich Gesellschaften funktionieren und stattdessen halt eher zu verstehen, dass natürlich eine Politik mit Menschen, also eine demokratische Politik, eine diverse Politik leichter möglich ist in einer bürgerlichen Gesellschaft, die auch dafür Raum schafft und dieser Raum entsteht nur, wenn es Parteien gibt, die den auch einfordern, institutionell Rahmen dafür geben. Ansonsten ist alles halt immer nur ein Abwehrkampf, beziehungsweise dann geht halt alles nur über Klandestinität und Illegalität. Und wenn man den Weg nicht gehen muss, sollte man ihn nicht gehen. Also nicht nur. Ich würde das mal ganz kurz reinschieben und wir kommen aber
gerne
auch nochmal zu der linken Perspektive zurück, weil das ist auch nochmal eine aktuelle Nachricht einfach. Es gab jetzt Razzien im Rahmen der Knockout 51-Prozesse in Eisenach und Erfurt, wo Mitglieder von der thüringischen NPD, beziehungsweise inzwischen heißt sie ja die Heimat, verhaftet wurden, unter anderem der Landesvorsitzende und Betreiber von so einem rechten Volkshaus, der die Gruppe auch unterstützt. Und gegen diese Gruppe wird ja ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, beziehungsweise jetzt vor dem Bundesgerichtshof tatsächlich wegen dem Vorwurf einer terroristischen Vereinigung. Also wir sind hier beim Paragraf 129a, das dürfte, glaube ich, auch vielen inzwischen bekannt sein. Dieser Paragraf taucht immer wieder mal auf, wenn es darum geht, praktisch auch politische Prozessführung zu machen. Aber das heißt auch, der Staat kann zu diesen Mitteln auch gegenüber Rechten und in diesem Fall auch tatsächlich wirklich gewalttätigen Neonazi-Gruppen greifen. Das ist jetzt natürlich immer so aus einer antifaschistischen Perspektive, heißt es ja häufig auch so, naja, nicht sich auf den Staat verlassen. Ist also vielleicht auch etwas, was so ein bisschen zwieschneidig zu betrachten ist, aber es gibt diese Bemühungen zumindest momentan. Und das bringt mich nämlich dann wieder zurück zur Regierungsbeteiligung der AfD, weil in dem Moment, wo sie ja in der Regierungsbeteiligung sind, können sie die Ministerien mitbestimmen und dann kann es sein, dass solche Notbremsen gar nicht mehr funktionieren.
Dass die Notbremsen ausgesetzt sind.
Ja.
Oder verschwinden komplett in einen Umbau.
Was passiert eigentlich noch, wenn jetzt bei diesen Wahlen tatsächlich die AfD irgendwo an eine Regierung beteiligt werden sollte? Weil das ist ja auch etwas, worauf wir uns eigentlich vorbereiten müssen. Also man kann so lange und ingiebig darauf insistieren, dass es keine Regierungsbeteiligung geben darf und dass es nicht passieren sollte. Aber man muss ja auch irgendwie mitdenken, was tun, wenn doch.
Hat das eine immense symbolische, aber auch faktische gesellschaftspolitische Wirkung, wenn die AfD plötzlich so etwas wie einen Bettzipfel der Macht in der Hand hält, weil sie ja damit auch Zugriff auf die Exekutive hat, Ausschüsse besetzen kann, Einfluss nehmen kann, also kurz, lange Rede, kurzer Sinn, einfach Macht ausübt und das natürlich Folgen hat, vor allen Dingen für diejenigen, die ins Feindbildraster der AfD passen. Ja, also für gesellschaftliche Minderheiten jeder Couleur, für Kulturpolitik, für Soziokultur und so weiter. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt und ich glaube, auch den muss man sich angucken. In dem Moment, in dem die AfD in den Institutionen Macht ausübt, in diesem Moment gibt es natürlich auch so etwas wie einen Anpassungsdruck, der aus den Institutionen ausgeübt wird. Und in diesem Augenblick wird der Spagat, den sie vollführen muss, zumindest in Ostdeutschland, zwischen der Bewegungspartei auf der Straße auf der einen Seite und der parlamentarisch verankerten und nach Macht strebenden Partei auf der anderen Seite, wird zu einem Problem.
Das also ein Ausblick hier nochmal von David Begrich zu was passiert, wenn die AfD an der Regierung beteiligt ist. Ich finde dieses Spagat-Problematik auch ganz interessant, weil ich auch von Einzelpersonen schon auch immer wieder so höre, ja, wenn die AfD dann an der Regierungsbeteiligung ist, dann wird sich schon zeigen, dass sie schlecht sind für die Leute und ich glaube es einfach nicht ganz. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Dafür sind die Beispiele autoritärer Parteien in Europa in den letzten Jahren einfach zu abschreckend, dass das tatsächlich so nicht funktioniert, sondern dass es eine Zustimmung dafür gibt. Das vielleicht noch an der Stelle als Randbemerkung. Das andere, was drin war, war ja auch, dass die Diskriminierungen zunehmen werden. Und an der Stelle würde ich ganz kurz sagen, dass wir einmal erinnern an drei Personen, die nämlich eben wegen so einer Diskriminierung, die halt auch von den Positionen der AfD ausgeht, nämlich rassistischer Diskriminierung ausgeht, ihr Leben verloren haben. Und zwar Viktor Filimonow, Waldemar Ickert und Alexander Schleicher.
Am 19. Dezember 2003 werden Viktor Filimonow, Waldemar Ickert und Alexander Schleicher vor der Diskothek K2 in Heidenheim, Baden-Württemberg, aus rassistischen Motiven mit gezielten Messerstichen ins Herz getötet. Zwei der Opfer sterben noch am Tatort, einer der Jungen stirbt kurz darauf in der Klinik. Der Täter, Leonard S., wird vom Landgericht Ellwangen zu einer Jugendstrafe von 9 Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Kapitalverbrechen mit rechtsextremem Hintergrund.
Das also auf jeden Fall hier auch eine Erinnerung, die wir mitnehmen wollen, können, müssen. Und weil genau diese Ereignisse sind ja auch der Grund, warum antifaschistische Politik notwendig ist. Und ich will gleich noch eine zweite Person hinterher schieben, weil natürlich nicht nur Rassismus ein Motiv ist, was da dahinter steht, sondern wir hatten dieses Jahr auch viele Diskussionen rund um Feminismus und Diversität und Gender und Sexualität. Und in dem Kontext wollen wir hier auch nochmal an jemand erinnern.
Wir erinnern an Gerhard Helmut B. Gerhard Helmut B. wurde am 17. Dezember 1995 in Leipzig-Großtschocher, Sachsen, von den 3 gleichaltrigen Jugendlichen ermordet. Täter und Opfer hatten sich in einem Jugendwohnprojekt in Rheinland-Pfalz kennengelernt. Die 3 jungen Männer zwangen Gerhard Helmut B. dazu, sie zu Straftaten nach Leipzig zu begleiten. Als der 19-Jährige sich mit einer Anzeige wehrte, bestrafte ihn das Trio dafür mit tödlichen Misshandlungen und warfen ihm zudem seine Homosexualität vor. Die Leiche von Gerhard Helmut B. wurde erst 4 Monate später im April 1996 entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Leipzig warf den Tätern im Frühjahr 1996 Mord an einem Homosexuellen vor. Das Landgericht Leipzig verurteilte das Trio zu Jugendstrafen zwischen 3,5 und 8 Jahren.
Das hier auch nochmal eine Person, an die wir in diesen Antifa-Nachrichten heute erinnern wollen an der Stelle. Und ganz aktuell Thema ist natürlich auch Antisemitismus in Europa. Ist auch eine Thematik, die nochmal Relevanz zugenommen hat, einfach wegen internationalen Entwicklungen. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel, wie internationale Politik auch nochmal eine Rolle spielt einfach und da so mit reinkommt, sozusagen in auch wie lokale Diskurse und Sachen geführt werden. Und dementsprechend, weiß nicht, ob du zu dem Konflikt selber auch nochmal jetzt gerade was ergänzen wolltest?
Zu dem Konflikt selber. Also wir wollen uns jetzt ja nicht groß darin verfangen, glaube ich, an der Stelle.
Aber es spielt eine Rolle für antifaschistische Politik. Rolle, ja. Also ich habe jetzt gerade auch im Kopf, so, es gab ja auch eine Demonstration wegen dem Knockout-51-Prozess. Naja, nicht wegen, aber in dem Kontext von AntifaschistInnen, die abgesagt wurde, weil sich darüber gestritten wurde.
In Eisenach wurde sich gestritten, weil rote Gruppen sich beteiligt wollten oder beteiligt hätten dann. Und das wurde nicht zugelassen von den VeranstalterInnen. Ja, also man muss auf jeden Fall den Kampf gegen Antisemitismus stärken. Also in Berlin, es gab doch diese Studie neulich, dass alle 8 Minuten ein antisemitischer Übergriff passiert in Berlin. Und halt auch als BerichterstatterInnen, als Privatleute müssen wir alle uns selbst auch prüfen, dass wir differenziert über das Thema reden, dass wir historisch kontextualisiert und vor allem uns nicht immer auf Seiten schlagen und dieses Strömungsszene-Ding in den Vordergrund rücken.
Vor allem halt im Kontext auch von, dass die antifaschistische Grundhaltung in der Bundesrepublik ja das sein sollte, was uns zusammenhält bei allen Streits und Diskussionen, die wir trotzdem führen. Also trotzdem diesen gemeinsamen Nenner zu finden, dass Menschenleben schützenswert sind und Menschen zu töten falsch ist. Und an der Stelle würde ich auch nochmal weitermachen mit den Menschen, an die wir erinnern wollen, die in den vergangenen Jahren an den Todestag in der vergangenen Woche hatten, die wir hier nämlich auch eine Person, deren Hintergrund einfach als jüdische Person eigentlich schon Grund genug war für jemand, sie umzubringen.
Wir erinnern an Shlomo Levin und Frieda Pöschke. Am Abend des 19. Dezember 1980 wurden der jüdische Verleger Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke in ihrer gemeinsamen Wohnung in Erlangen ermordet. Der Täter Uwe Behrendt galt zum Prozess als bereits verstorben und war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, welche im Januar 1980 vom Bundesinnenminister Baum verboten wurde. Wir erinnern an Bruno Kappi. Bruno Kappi wird am 15. Dezember 1992 in Siegen auf dem Weg zur Frühschicht von Neonazis brutal zusammengeschlagen und sterbend am Boden liegen gelassen. Der 55 Jahre alte Lagerarbeiter ist stark sehbehindert. Bruno Kappi stirbt gegen 5 Uhr morgens an seinen schweren Verletzungen. Weil ZeugInnen sich in Widersprüche verstricken und ihre polizeilichen Aussagen teilweise widerrufen, kann das Gericht die Täterschaft im Fall Bruno Kappi jedoch nicht zweifelsfrei klären und spricht die angeklagten jungen Neonazis von der Mordanklage frei. Bruno Kappi wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Das hier jetzt auch nochmal eine zweite Person, Bruno Kappi, die auch einfach ein Beispiel ist von, wie ganz zufällig Gewalt praktisch ausgehen kann von Menschen mit einem geschlossenen, rechtsradikalen, in dem Fall sogar neonazistischen Weltbild. Also diese Polarisierung und dieses Verfestigen von diesem Gedankengut, das wir sehen, das uns auch Sorge bereitet und was halt nächstes Jahr und auch jetzt so ein bisschen die Problemstellung ist, das hat halt ganz harte Konsequenzen. Um jetzt praktisch auch dann so nochmal in eine ganz andere Richtung zu schauen, auch hier noch eine aktuelle Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern, was auch einfach ganz normalen Journalismus zu machen angeht, wie schwer das geworden ist. Einfach aufgrund dessen, dass mit den Wahlerfolgen der AfD, mit den Umfrageergebnissen und den Diskurssätzen Menschen sich befähigt und ermächtigt fühlen, halt auf ihre menschenverachtende Ideologie aktiv zu werden.
Dass wir bei der Demo-Berichterstattung verfolgt und bedroht werden, ist mittlerweile Normalität. Dass wir unsere Autos dabei weiter wegparken, ist Normalität. Dass unsere Mitarbeitenden ihre Identität verschleiern müssen, ist Normalität. Und wenn man das alles so zusammengefasst liest, dann merkt man, das alles darf keine Normalität sein. Das alles ist demokratiefeindlich. Es ist der Versuch, Journalismus zu verhindern. Wie nie zuvor merken wir derzeit, dass die Rechten stärker und selbstbewusster werden, dass sie uns einschüchtern wollen und es tatsächlich auch klappt. Ich will das nicht hinnehmen. Ich wünsche mir, dass sie uns stärkt. Lasst uns nicht allein damit. Um der Einschüchterung von rechts entgegenzuwirken, brauchen wir eine Gemeinschaft von Menschen, die bereit ist, sich gegen den deutlich spürbaren Rechtsruck zu stellen. Eine Gemeinschaft, die Mut macht, die Ideen beisteuert, die uns hilft, wenn es mal besonders hart ist. Wichtig ist, dass ihr viele seid, dass wir im Fall der Fälle eine Community haben, die sich gegen die demokratiefeindlichen Kräfte wehrt und darüber aufklärt.
Das schreibt Katapult, ein Magazin in Mecklenburg-Vorpommern über die aktuellen Zustände. Und das ist auch einer der Gründe, auch warum natürlich auch antifaschistische Politik in letzter Zeit sich auch ein bisschen geändert hat. Und auch da es notwendig ist, mehr Solidarität zu zeigen, sich mehr zu organisieren und sich auch gegenseitig zu schützen. Was aber in diesem Jahr auch sich gezeigt hat, kann sehr schnell Reaktionen auslösen.
Zum Beispiel in Form von Hausdurchsuchungen, nämlich über das Jahr hin in unserer Partnerstadt Leipzig, würde ich es jetzt mal bezeichnen, wurden unter anderem gegen Fußballfans des Fußballvereins Chemie Leipzig verschiedenste Hausdurchsuchungen durchgeführt oder auch angeblich Beteiligte bei den sogenannten Tag-X-Demos in Leipzig wegen Ermittlungen eines versuchten Totschlags eines Polizisten. Angeblich sei ein Molotow-Cocktail geflogen. Genau, muss im Kontext des berüchtigten Leipziger Kessels, der ja auch dieses Jahr durchgeführt wurde, gesehen werden. Also eine riesige Masse an Menschen, die sich an einer auch legalen Demonstration beteiligen wollten und festgesetzt wurden und zur Identitätsfeststellung bis zu 11 Stunden von Polizei umzingelt waren und nicht rausgelassen wurden, keine geeigneten Toiletten und so weiter und so fort vorhanden waren. Spannende Zahl in diesem Kontext. Von staatlicher Seite wurde gezählt, letztes Jahr, laut Zahlen des Bundeskriminalamts, dass weitaus mehr Rechte als linke Straftaten verzeichnet sind. Das waren letztes Jahr circa 23.000 rechte Straftaten. Ein Anstieg um 7% sind das und nur 6.976 linke Straftaten. Das bedeutet einen Rückgang von rund 31%.
Was ja jetzt aber auch eine Zahl ist, die erstmal nicht klar macht, was für Straftaten sind es eigentlich, wie wird rechts, links definiert.
Natürlich.
Also es ist nur sehr mit Vorsicht zu genießen, was das eigentlich aussagen soll.
Natürlich, aber selbst schon diese Zahlen eine klare Schlagseite darbieten und die Repression, die Verfolgung so unterschiedlich geregelt ist, was rechte Strukturen angeht und was linke Strukturen angeht, dann sieht man schon eine Schlagseite. Und jetzt neulich war ja auch wieder eine Hausdurchsuchung bei einem Jugendfotografen, der war gerade 18 Jahre alt, in Halle, wegen Fotos zum Tag X. Das nimmt zu.
Und das ist, glaube ich, das Spannendere bei diesen Hausdurchsuchungen, gab es ja eigentlich schon immer, aber wir sehen, dass die Schwelle, ab der dieses Mittel gewählt wird, ab der invasive Repressionsmaßnahmen wie eben eine Hausdurchsuchung dann angeordnet werden, die sinkt tatsächlich. Also es reichen schon irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, hey, dafür braucht man jetzt nicht die ganze Wohnung durchsuchen. Das ist irgendwie so ein bisschen unnötig, beziehungsweise man könnte auch, wenn es darum geht, an Fotos von JournalistInnen zu kommen, was im Fall eines Jugendfotografen ja der Fall ist, einfach erstmal das anfragen, bevor man mit einer Hausdurchsuchung vorbeikommt. Da verändert sich einiges und es verändert sich auch ein bisschen was, dass die Repression internationalisiert wird.
Drohende Auslieferung nach Ungarn. Im Zuge der Repression nach dem diesjährigen Tag der Ehre am 11. Februar in Budapest wurde am 11. Dezember Maja in Berlin von einer Zugriffseinheit der Polizei festgenommen und dabei verletzt. Maja erlitt Schnitte und Schürfwunden. Gegen Maja liegt ein deutscher und ein von Ungarn ausgestellter europäischer Haftbefehl vor. Am 12. Dezember setzte ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden den deutschen Haftbefehl in Vollzug. Seitdem sitzt Maja in Untersuchungshaft. Unmittelbar nach Majas Verhaftung gab es mehrere Razzien bei Angehörigen in Jena. Maja droht eine Auslieferung ins faschistische Ungarn, inklusive drakonischer Strafen für Linke und einer Knaststrafe weit weg von zu Hause. In Mailand wurde die Auslieferung von Gabriele im gleichen Komplex verschoben. Der Richter beschloss, der ungarischen Regierung Fragen zu den Haftbedingungen zu stellen und Garantien für den Ablauf des Verfahrens und die Unabhängigkeit der Justiz zu erbitten. Die nächste Anhörung in diesem Zusammenhang wird am 16. Januar 2024 stattfinden.
Hier sehen wir also auch, dass es zu Festnahmen, Hausdurchsuchungen, potenziellen Auslieferungen europaweit kommt, wenn in Ungarn zum Beispiel gegen einen Neonazi-Aufmarsch protestiert wird und wirklich Neonazi-Aufmarsch, das ist ein Gedenken an SS-Wehrmachtsoffiziere dort gewesen. Und so, dann werden plötzlich jetzt auch tatsächlich Leute ausgeliefert oder es wird zumindest auch ernsthaft drüber diskutiert. Dementsprechend auch vielleicht eine Sache, die ansteht, ist halt zu gucken, wie funktioniert antifaschistische Politik eigentlich über die Staatsgrenzen hinaus, etwas, was definitiv vielleicht vernachlässigt wurde. Und auch die Themen aufzugreifen, die ganzen Themen, die wir jetzt hier auch behandelt haben und das Ganze irgendwie mitzudenken, an die Landtagswahlen zu denken, steht viel an.
Ja, auch vor allem von dem Lokalen ins Globale schließen und andersherum, glaube ich, ist wichtig, den Blick zu schärfen, wachsam zu bleiben, sich nicht unterkriegen zu lassen bei der bedrückenden Nachrichtenlage auch häufig. Also das kommt mir auch in den Antifa-Nachrichten häufig so rüber, dass wir so viel was Schlimmes passiert. Aber es passiert halt auch Gutes und der Kampf geht weiter.
Und es gibt immer wieder neue Projekte. Und so gesehen können wir eigentlich auch gleich dann vielleicht nochmal am Ende zurückdenken an den wunderschönen Ausspruch, weitermachen. Einfach weitermachen. Vorher, bevor wir hier ganz zum Ende kommen, wollen wir noch an eine Person erinnern.
Wir erinnern an Osman Can, seine Ehefrau Fatma, seinen Sohn Mehmet und Jürgen Hübener. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1988 steckte der 19-jährige Auszubildende Josef Salla, Mitglied der Neonazi-Organisation Nationalistische Front, aus rassistischen Gründen in der Schwandorfer Innenstadt ein Haus in Brand, in dem vorwiegend Türken wohnten. Vor Gericht sagte der 19-jährige Täter: Ich hasse Ausländer.
Und das waren die Antifa-Nachrichten für den 21. Dezember 2023, der Jahresrückblick und Ausblick.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?